sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Podcast-Serie 2026 des Österreichischen Herzfonds begrüßen. Mein Name ist Professor Dr. Kurt Huber, ich bin der Präsident des Österreichischen Herzfonds und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Sie über die Entstehung von Gefäßverkalkungen der Atherosklerose zu informieren, zu den Mechanismen, die dahinter stecken, zu den Risikofaktoren, die diese Mechanismen beeinflussen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Podcast-Serie große Freude macht.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer der Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Serie. Und zwar geht es heute um die Körpergewichtsabnahme, entweder mit Diät oder mit der Fettwegspritze. Und zwar bei Menschen mit beträchtlichem Übergewicht. Wir sprechen von krankhaftem Übergewicht in der Medizin von Adipositas. Dazu haben wir einen großartigen Sprecher, der uns hoffentlich alle Fragen beantworten wird. Das ist der Professor Peter Fasching. Er ist derzeit Primar im ehemaligen Wilhelminspital, heißt jetzt Klinik Otterkring und er ist Stoffwechselexperte und speziell mit Übergewicht, Diät und Diabetes befasst. Und darum werde ich gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Lieber Peter, Übergewicht ist in der Bevölkerung ein zahlenmäßig relevantes Problem. Wir wissen, dass viele Erkrankungen auf Übergewicht zurückzuführen sind. Damit sich unsere Hörerinnen und Hörer mal ein Bild überhaupt machen können, wie hoch ist denn deiner Erkenntnis nach der derzeitige Anteil übergewichtiger Menschen in Österreich und dann erst von schwer übergewichtigen, für die diese Therapie dann eventuell in Frage kommt. Vielleicht sollte man mal die Werte definieren, was ist übergewichtig, was ist schwer übergewichtig.
Danke, Frau Dozentin Boczek, liebe Andrea, für die nette Einleitung. Ich soll die Werte fürs Übergewicht definieren. Wir beginnen einmal damit, wie kann man es überhaupt quantifizieren, also wie kann man es in Zahlen ausdrücken. Und das, was den meisten Menschen geläufig ist, ist der Begriff des sogenannten Body Mass Index, englisches Wort für Körpermaßindex oder BMI, der sich nach einer Formel errechnet, die wahrscheinlich die wenigsten auswendig wissen. Das sind sozusagen Kilogramm des Körpergewichtes durch die Größe in Meter, also zum Beispiel 1,8 zum Quadrat. Und das ergibt dann eine Zahl, die irgendwo zwischen 15 und sagen wir mal 50 liegt. Wenn wir hier den normalen Maßstab anlegen, dann sollte dieser Body Mass Index zwischen 20 und 25 liegen. Das definiert Normalgewicht. Zwischen 25 und 30, sagen wir mal, dann 29,9 wäre dann Übergewicht und alles, was über 30 drüber geht, würde man dann als Adipositas oder im weitesten Sinn krankhaftes Übergewicht sehen, wobei es hier dann auch noch weitere Graduierungen gibt.
Gut, dass wir uns orientieren können, in welchem Bereich wir uns bewegen. Nun, wenn jemand zum Arzt geht oder sich bewusst ist, dass er übergewichtig ist, wird sicherlich als erstes zur Diät geraten werden, wahrscheinlich in Verbindung mit Sport. Wie viele schaffen es denn deiner Erfahrung nach überhaupt nur durch strenge Diät, Essensumstellung in Verbindung mit Sport so abzunehmen, dass man sagt, das passt jetzt?
Naja, um wieder auf die Einteilung zurückzukommen, es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich der Adipositas man sich bewegt, weil wir gehen dann weiter, zwischen 30 und 25 wäre Adipositas Grad 1, 35 bis 40 Grad 2, über 40 Grad 3. Das heißt, da sind wir schon bei Menschen, um sich das vorzustellen, die vielleicht bei einer Körpergröße von 1,70, 120 Kilo und mehr haben. Also da bräuchte man dann schon sehr drastische Gewichtsreduktionen, weil ein 1,70 großer Mensch, früher hat man mal gesagt, das Wohlfühlgewicht soll ungefähr liegen bei Körpergröße minus 100, also ein 70 großer Mensch sollte 70 Kilogramm haben, da hat er wahrscheinlich immer noch einen BMI, der an der sogenannten Normobergrenze liegt. Da wird es natürlich schwierig, bei so massiven Zielen das nur diätetisch zu erreichen. Wenn du hingegen sagst, du möchtest bis zum Sommer zur Erreichung der optimalen Badefigur 5 Kilo abnehmen, ist es wahrscheinlich einfacher.
Okay, ja klar. Ja, jetzt hat ja diese sogenannte Fettwegspritze inzwischen Verbreitung gefunden. Haben Sie eine Idee oder hast du eine Idee, wie viele Österreicherinnen und Österreicher inzwischen sich selber diese Therapie, diese Spritzen verabreichen?
Offizielle Zahlen, die publiziert werden, gibt es nicht, aber es gibt natürlich interne Informationen von den pharmazeutischen Firmen, die das vertreiben, über die Apotheken verkaufen und vorher importieren. Und ich gehe jetzt einmal schätzungsweise schon davon aus, dass hier 30.000 bis 35.000 Österreicher und Österreicherinnen zum gleichen Zeitpunkt, also zum Beispiel genau heute, so ein Mittel zur Gewichtsreduktion oder Modulation verwenden.
Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wie wirken diese Spritzen überhaupt?
Ja, die Geschichte geht ja länger zurück. Diese Medikamente sind nicht gestern auf den Plan getreten, sondern wenn man länger zurückdenkt, und ich bin jetzt fast 40 Jahre in der Stoffwechselmedizin tätig, war es ungefähr vor 20 Jahren, als die ersten, fast 30 Jahren, als die ersten Veröffentlichungen, also wissenschaftlichen Publikationen berichteten, dass es Hormone gibt, die der Darm bildet, sogenannte Enterohormone oder wissenschaftlich Inkretine, die, wenn man die infundiert in die Vene, einerseits zu einer Regulation des Blutzuckers, also zur Normalisierung und zur Normalisierung von anderen Stoffwechselvorgängen führen. Es hat dann weitere 10 Jahre gedauert, also ungefähr vor 20 Jahren, als die ersten Medikamente auf Basis dieser Inkretinhormone auf den Markt kamen. Das erste war Exenatin. Die waren aber nur kurz wirksam und die musste man ein- oder zweimal täglich spritzen, um eine Stoffwechselwirkung zu erzielen. Damals ist nur aufgefallen, dass jene Menschen mit Diabetes, die das gespritzt haben, kein Gewicht zugenommen haben, wie sonst bei einer Insulintherapie zum Beispiel üblich ist. Aber diese Medikamente haben keine relevante Gewichtsreduktion ausgelöst. Später kamen Medikamente dazu, das sogenannte Semaglutide, das dann als Ozempic berüchtigt wurde, das man nur einmal pro Woche spritzt. Und in den Dosierungen, wo es wir bei Menschen mit Diabetes eingesetzt haben, hat man gesehen, es ist das Gewicht nicht nur stabil, es verringert sich sogar, aber um moderate, im Schnitt 3-5%. Und diese Beobachtung hat dann dazu geführt, dass auch Menschen ohne Diabetes vor allem in Amerika vor etwa 5 Jahren begonnen haben, diese Zuckermedikamente zur Gewichtsreduktion zu spritzen. Dann gab es diesen riesen Hype über die Prominenten, die das propagiert haben. Und jetzt setzt man zur Gewichtsreduktion die gleichen oder ähnliche Medikamente ein, nur in höherer Dosierung und mit stärkerer Wirksamkeit. Also das ist eine Geschichte, die schon länger geht, aber bezüglich der Gewichtsmodulation erst in den letzten 5 Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat.
Aber die Menschen, die sich applizieren, die sich spritzen, die berichten zumindest bei einzelnen, sie haben plötzlich keinen Hunger mehr oder viel weniger Hunger als früher.
Muss man wieder überlegen, was die Natur sich damals unter Anführungszeichen gedacht hat, als sie uns diese Inkretinhormone mitgegeben hat. Die dienen zur Regulation der Nahrungszufuhr. Wenn du etwas isst, dann werden diese Hormone im Darm ausgeschüttet und gehen in die Blutbahn über und schwimmen zum Gehirn und melden beim Gehirn, bitte, es ist Nahrung im Bauch drinnen. Du musst nicht weiter essen, es ist gewährleistet, dass wir überleben. Das ist einerseits dadurch bedingt, dass die Magenentleerung verzögert wird durch die Hormone. Daher bleibt mehr Inhalt im Magen und du fühlst dich schon voller. Und im Hirn wird die Lust auf Essen runterreguliert und die Sättigung nach oben. Du sagst eigentlich, das reicht mir. Das passiert aber erst dann beim Menschen, wenn er Konzentrationen und Wirkungen einsetzt, die doch deutlich über dem physiologischen Normal liegen und dadurch dann auch diese Gewichtsreduktion auslösen.
Das heißt, du hast natürlich selbst neben deinen diabetischen Patienten, werden dich ja auch Patienten aufsuchen, die nur wegen Übergewicht diese Spritzen von dir verschrieben bekommen haben möchten. Das tust du auch.
Naja, es gibt da wieder auch mehrere Schienen, die zu bearbeiten sind. Generell ist einmal zu sagen, dass derzeit in Österreich für die Medikamente zur reinen Gewichtsreduktion, wobei wir gehört haben, dass ja auch Übergewicht, Adipositas krankhaft ist mit entsprechenden Folgen. Aber wenn kein Diabetes vorliegt und das Primärziel und Indikation die Gewichtsreduktion ist, wird üblicherweise diese Medikation von den Krankenkassen nicht erstattet. Jetzt muss man schon wissen, dass die Monatskosten, ich sage einmal, zwischen 250 und 550 Euro liegen, je nach Medikament und Dosierung, und dass das schon ein relevanter Faktor ist, ob sich Menschen das auch leisten können oder nicht. Daher werden die Medikamente meist über Ordinationen oder Privatordinationen verordnet unter der Information, dass das selbst zu bezahlen ist. Und da ist es schon so, wie gesagt, nach meiner langjährigen Erfahrung, du hast mich gefragt, wie viele Menschen schaffen es mit einer lang bestehenden Adipositas durch diätetische Maßnahmen alleine anhaltend abzunehmen, dass der Prozentsatz meiner Erfahrung auch mit Bemühen und Beratung und Ernährungsumstellung, Diätberatung und Sport vielleicht zwischen 5% und, wenn wir sehr optimistisch sind, 10% liegt. Mit diesen neuen Medikamenten hat man, wenn die Personen das regelmäßig und nach ärztlicher Anordnung dann verabreichen, derzeit subkutan, doch eine unter Anführungszeichen Erfolgsrate, die 80-90% ist. Wobei man sagen muss, nur solange die Medikamente auch chronisch und auf Dauer eingenommen werden.
Wie oft müssen diese Menschen einen Arzt, sich von einem Arzt kontrollieren lassen?
Naja, es gibt ein Dosierungsschema, wo man mit niedrigen Dosen anfängt und je nach Wirkung und Nebenwirkung die Dosen adaptiert und erhöht. Und ich glaube schon, im Schnitt, wenn jemand beginnt, sollte schon zumindest nach 3 Monaten das erste Mal Feedback abgeben, was die Verträglichkeit betrifft, allenfalls eine Kontrolle der Laborbefunde auch beibringen, dass man schaut, ob auch hier alles passt. Wenn es stabil ist und die Dosis stabil ist, dann würde wahrscheinlich ein Intervall von 6 Monaten genügen.
Gibt, also du hast ja schon ein bisschen angedeutet, es gibt eigentlich keinen Zeitpunkt, wo man damit aufhört. Es gibt immer wieder Gerüchte, Menschen haben jetzt ihr fast Traumgewicht erreicht und jetzt hören sie auf mit dieser Spritzerei und dann plötzlich bleiben sie halbwegs stabil, aber das sind wahrscheinlich nur Geschichten.
Ich meine, es ist so, da diese Medikamente doch schon eine relativ große Durchdringung in der österreichischen Bevölkerung haben, sage ich mal, um Worte eines ehemaligen Bundeskanzlers zu verwenden, kennt fast jeder jemanden von uns, der das einmal ausprobiert hat und wo man dann wirklich erstaunt ist, dass ein Mensch, eine Person, die man seit vielen Jahren, Jahrzehnten kennt, auf einmal doch 10, 15 Kilo weniger hat und dann beruhigt erfährt, dass das nicht eine bösartige Erkrankung ist. Und man sieht dann schon, dass diese Präparate wirken. Was halt ich dazu sage, man muss schon auch sich bewusst sein, dass sie natürlich das Verhalten ändern. Weil wenn jetzt die Sättigung moduliert wird, wenn du weniger Lust und Gusto hast, vielleicht auch weniger Spontanität und Lebensfreude, weniger Hedonismus, es ist auch so, dass es den Alkoholkonsum reduziert, dass es verwendet wird zum Rauchentwöhnen. Also es ist quasi auch ein Präparat, das so ein bisschen das Lüstchen nach unten fährt. Und ob man das auch selber will, ist dann nicht so sicher, weil manche Personen sagen, wissen Sie, Herr Doktor, es hat zwar funktioniert, aber so freut es mich auch nicht mehr und ich habe keinen Spaß mehr am Leben, querstrich am Essen, oder die Familie sagt, mit dir ist gar nicht mehr lustig. Ich meine, das sind jetzt Einzelfälle, es ist jetzt nicht, dass wer, das ist sehr genau untersucht, jetzt Persönlichkeitsveränderungen hat, das ist es nicht. Aber man muss schon wissen, dass es doch ein bisschen hier in den Bereich eingreift.
Das kann man nun als Vor- oder Nachteile sehen, aber gibt es objektive Gefahren in dieser Therapie? Liegen da auch welche drin, die messbar sind?
Ist jetzt relevant, sind sie nicht. Man hat eine Zeit lang diskutiert über mögliche Nebenwirkungen an der Bauchspeicheldrüse. Das ist relativ entschärft und wir kennen die Präparate, ich habe gesagt, beim Diabetes seit 15, 20 Jahren. Es sind große mehrjährige Studien gelaufen mit fast 100.000 Menschen. Und man hat bis jetzt in diesem Zeitraum der Studien, ich sage 3 bis 5 Jahre, keine relevante Nebenwirkung definiert, Gott sei Dank, die hier ein großes Problem darstellen würde. Aber gerade du als Kardiologin sind natürlich andere Aspekte hier auch anzuführen. Man kann natürlich sagen, Übergewicht, krankhaftes Übergewicht mit Folgen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, orthopädische Probleme sind ja relevante Krankheitslasten. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Bluthochdruck nehmen, außer es gibt selten Menschen, die sich völlig verändern in der Lebensführung und eben abnehmen, kein Salz mehr essen, kein Stress haben, aber prinzipiell, wenn du bei einem deiner Patientinnen und Patienten eine Bluthochdrucktherapie beginnst und die sagen, Frau Dozentin, wann darf ich es wieder absetzen? Da wirst du sagen, wahrscheinlich werden sie das lebenslang nehmen müssen oder sollen, damit sie auch möglichst lang leben mit dem Präparat. Und das Gleiche gilt für die Cholesterinsenker, für die sozusagen Lipidsenker oder auch für Diabetesmedikamente. Und wenn man Adipositas als chronische Erkrankung sehen würde, dann müsste man dann auch annehmen, dass diese Medikamente genauso chronisch oder lebenslang genommen werden müssen.
Ja, das ist eine ganz wichtige Information, weil es da eben auch so Fantasien gibt. Man könnte damit wieder aufhören und dann wären alle Probleme diesbezüglich gelöst. Einmal die Woche sich sowas Teures zu spritzen, ist mühsam für manche Patienten. Gibt es Ideen, wie sich da die Therapien weiterentwickeln? Da vielleicht muss man es irgendwann einmal nicht mehr spritzen. Kann man Tabletten schlucken oder vielleicht braucht man es nur alle halben Jahre spritzen oder so?
Auch hier wieder mehrere Dinge. Das eine, du hast gesagt, teure Medikamente, das ist richtig. Wir haben die Medikamente auch beim Typ-2-Diabetes im Einsatz in ähnlicher Form. Hier sind sie prinzipiell deutlich günstiger, weil über Verträge mit den Krankenkassen natürlich größere Mengen verordnet werden und dadurch die Preissituation deutlich gerutscht ist. Und es wird auch interessant werden, ob es in Österreich ähnliche Bestrebungen gibt, weil es war jetzt vor 2, 3 Tagen das erste Land in der EU, Frankreich, das verkündet hat, Übergewichtsmedikamente, Fettwegspritzen in die Krankenkasseerstattung zu nehmen, unter gewissen Kriterien, eben ein BMI, krankhaftes Übergewicht mit einer relevanten Zusatzerkrankung wie Hypertonie, zum Beispiel orthopädischen Problemen, Schlafapnoe oder ein BMI über 40, das ist dann schon eine ausgeprägte Fettsucht, wo man sonst eigentlich normalerweise diese operativen Therapiemöglichkeiten im Rahmen von bariatrischen Operationen und sogenannten Bypass-Operationen einschlagen muss. Hier würde in Frankreich jetzt eine Therapie erstattet werden. Unter welchen Umständen, unter welchen Auflagen und mit welcher Länge, kann ich jetzt nicht genau sagen. Das Zweite, wir haben gerade morgen beginnt der amerikanische Diabetes-Kongress in New Orleans. Wir Österreicher haben kaum mehr die Möglichkeit, hier den aktuellen wissenschaftlichen Stand abzuhören, weil es kaum eine Möglichkeit mehr gibt, nach Amerika zu fahren. weil auch die ganzen Fortbildungsunterstützungen und Aktivitäten eingestellt wurden. Aber wenn man dann als kleiner Zuschauer im Internet schaut, was da präsentiert wird, kommen orale Therapien. Einerseits ist es das sogenannte Orfaglipron, ein Medikament, das man einmal täglich nimmt und das in Amerika bereits zur Gewichtsreduktion zugelassen ist und wo derzeit in der EU die Zulassungsverfahren für Gewichtsreduktion, aber auch für Behandlung des Typ-2-Diabetes laufen. Wir glauben, dass es zumindest im Jahr 2027 dann auch in diesen Indikationen zugelassen ist. Ob und wann das aber in die österreichische Kassenerstattung kommt, ist unklar. Die zweite Möglichkeit, eine Tablette zu nehmen, ist das quasi als Tablette verpackte Ozempic oder Semaglutid. Hier kann man eine halbe Stunde vor dem Frühstück täglich eine Tablette mit diesem Präparat einnehmen. Gibt jetzt auch hochdosierte Präparate zur Gewichtsreduktion. Das Problem ist, dass diese hormonartigen Medikamente auch bei spezieller Darreichung in Tablettenform nur zu 1% vom Körper aufgenommen werden. Also es ist eine nicht recht effiziente Möglichkeit, diese Substanzen oral zuzuführen. Aber vorhanden wäre es, aber derzeit in Österreich auch nicht im Angebot.
Ja, viel neue Information. Ich komme jetzt einfach zum Anfang zurück. Du hast selber die Politik in Frankreich jetzt erwähnt, die das Problem als gesundheitspolitisches erkannt hat. Ich erinnere mich an einen Bericht aus England, Großbritannien, wo der damalige, also noch immer Premierminister Keir Starmer gesagt hat, er könnte sich für das englische Gesundheitswesen vorstellen, allen übergewichtigen Menschen das prinzipiell anzubieten, weil eben, wie wir anfangs gesagt haben, die Folgekosten des Übergewichts gigantisch sind und vielleicht, wenn man früher anfängt. Aber es ist nicht die Lösung wahrscheinlich, dass man allen die Fettwegspritzer gratis verordnet. Ich frage dich als Spezialisten, wie soll eine Gesellschaft umgehen mit dem Problem Übergewicht, das sich offen schon bei Kindern in zunehmendem Maße. Die Medizin hat eine Rolle, aber welche Rolle hat eigentlich die Politik dabei? Die Gesundheitspolitik, aber auch die Ernährungsindustrie und all das. Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber die Fettwegspritze wird das Problem nicht lösen.
Naja, das eine ist nochmal das Thema aus England. Hier war tatsächlich eine Initiative, ein Medikament mit dem Namen Tirzepatide oder Mounjaro, das eine sehr effektive Wirkung auf Gewichtsreduktion hat, über das englische Gesundheitssystem zu erstatten, wenn eben ein fast ausgeprägter BMI von über 35 oder 40 vorliegt. Aber was da assoziiert war, wenn die Leute deshalb nicht arbeitsfähig sind. Und ich bin dann nicht sicher gewesen, wie das durchging, weil das würde dann behaupten, du musst zuerst arbeitslos oder arbeitsunfähig sein, bevor du die Spritze kriegst, während wenn du mit 35 oder 40 BMI jeden Tag aufstehst und die Arbeit gehst, kriegst du das nicht. Also wie die das gelöst haben, weiß ich nicht, aber das ist natürlich ein Problem. Und das Zweite, wenn es tatsächlich so ist, was ich gesagt habe, dass es auch Tabletten gibt, die man dann einfach produzieren kann, dann könnte diese Therapie, ähnlich wie die Bluthochdrucktherapie oder die Typ-2-Diabetes-Therapie, einfach zusätzlich einmal pro Tag eingenommen werden und es führt zumindest bei der Mehrzahl der Menschen zu einer Gewichtsstabilisierung. Das natürlich durch pharmazeutische Industrie gesellschaftliche und kulturelle Probleme an sich nicht lösbar sind, liegt auf der Hand. Ich habe zuerst auch nochmal nachgeschaut, also in Österreich glaubt man etwa, dass knapp über 50% zumindest unter dem Begriff Übergewicht fallen, was einem BMI von über 25 entsprechen würde, was auch nicht so stimmt, weil bei älteren Personen über 65 geht man davon aus, dass ein gesunder BMI durchaus bis 27, 28 gehen kann. Dann kommt es auch darauf an, wie viel Muskelmasse jemand hat. Wenn wer sehr trainiert und muskelstark ist, dann kann der BMI höher sein. Da muss man den Fettanteil bestimmen. Also es sind hier nur orientierende Zahlen, die ich gesagt habe. Und wenn Sie einen Experten fragen, der sagt dann vielleicht, der Fasching hat da was daherkriegt. Aber da müssen wir einen eigenen Podcast machen, wie man das Thema Adipositas an sich definiert. Aber es ist auch so, dass bei den unter 15-Jährigen schon 25% der Kinder als übergewichtig zu bezeichnen sind. Hier ist das Maß der Definition des Übergewichtes ein anderes. Das werde ich im Detail jetzt nicht erläutern. Aber das macht natürlich bedenklich, dass schon sehr junge Menschen mit einem Art Fettrucksack, wo auch immer der dann sitzt, ins junge Erwachsenenleben kommen. Und man weiß, dass es dann umso schwieriger ist, wieder normalgewichtig zu werden und das zu halten. Und man weiß auch, dass diese Kinder und Jugendliche eine deutlich ungünstigere kardiovaskuläre Prognose in ihrem Erwachsenenleben haben. Nur wie man die Gesellschaft umgestalten soll, dass wir Gott sei Dank unter Anführungszeichen trotz unseres Überflussangebotes an Kalorien und trotz unserer Bequemlichkeit weniger Kalorien zuführen und uns mehr bewegen, weil es kommt letztlich auf die Bilanz aus Einfuhr und Verbrauch aus, das kann ich dir nicht beantworten. Wir haben gerade gesagt, es ist natürlich ein großes gesellschaftliches und kulturelles Problem, mit der Entwicklung von Übergewicht und Adipositas umzugehen. Was kann die Politik machen? Und hier sind die Fragen auch nicht leicht zu beantworten, weil es wird immer diskutiert, macht es einen Sinn, eine Zuckersteuer einzuführen? Also als Beispiel Nahrungsmittel, die einen hohen Anteil von rasch resorbierbaren Kohlenhydraten haben, höher zu besteuern und daher einen Lenkungseffekt auszulösen. Es gibt hier einige sehr gute wissenschaftliche Studien, auch in England wurde sowas eingeführt, wo man schon meint, dass dadurch der Konsum an zuckerhältigen Flüssigkeiten, Getränken, Limonaden abnimmt. Einerseits, weil sie relativ etwas teurer werden als die anderen und andererseits die Industrie, die das herstellt, versucht, den Zuckerinhalt sukzessive zu reduzieren, um die Steuerbelastung zu vermeiden. Das wäre prinzipiell ein positiver Effekt. Negativ ist, dass es halt vielleicht ein soziales Ungleichgewicht ist, weil den einen ist es dann wurscht, ob es besteuert ist, den anderen nicht. Wobei wiederum man sagen muss, dass vor allem die Adipositas-Entwicklung an sich eher in dem unteren Drittel der sozusagen der sozialen Aufgliederung viel höher ist und viel relevanter, auch weil sehr viel Junkfood konsumiert wird und da wäre der Steuerungseffekt größer. Aber über diese Diskussion hat sich die österreichische Politik noch nicht drüber getraut. Man könnte auch fettreiche Nahrung höher sozusagen besteuern und dafür gesunde Nahrung, Obst, Gemüse eher entlasten. Genauso wie es bei der Nikotinsteuer oder bei Zuschlägen, man könnte den Alkohol besteuern. Also das ist immer die Frage, aber ob nur Steuern und Geld einheben, Verbote und Bestrafung das Einzige sind, da bin ich mir nicht so sicher. Und abgesehen jetzt von dem, was man vielleicht in Zukunft überlegen muss, hätte ich noch eine Botschaft auch an alle Menschen, die kardiovaskuläre Probleme schon einmal erlebt haben oder vielleicht ein höheres Risiko haben. Es ist Gott sei Dank so, dass diese Medikamente, über die wir jetzt die letzten 20, 25 Minuten gesprochen haben und die wir salopp als Fett wegspritzen bezeichnet haben, auch sehr günstige und in wissenschaftlichen Studien nachgewiesene Schutzeffekte auf Herz und Kreislauf haben. Und das sollte man schon sagen, diese Schutzeffekte hat man das erste Mal beweisen können mit diesen Medikamenten bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, wo man gesehen hat, je nach Studie, dass die Rate an Herzinfarkten weniger wurde, teilweise an Schlaganfällen, teilweise an der Gesamtsterblichkeit, es ist auch die Nierenfunktion länger erhalten geblieben. Also man hat sogenannte organprotektive Effekte auf Herz und Kreislauf, die man absolut nicht außer Acht lassen soll. Also es ist nicht nur die Kosmetik, dass man jetzt vielleicht sich attraktiver vorkommt oder dass man sich leichter tut beim Gehen. Es sind auch tatsächlich Effekte auf die Organe und dort vor 2 Jahren die erste Studie gegeben, bei Menschen ohne Diabetes, aber mit kardiovaskulären Vorerkrankungen, wo man, und Übergewicht, Body Mass Index, Daumen mal Pi um die 30, wo man so ein Medikament, Semaglutide, eingesetzt hat, das heißt Wegovy mit Handelsnamen, und man tatsächlich gesehen hat, die Leute im Gewicht abgenommen, 5, 6, 7 Kilo, aber dass auch die kardiovaskulären Ereignisse um etwa 20% niedriger waren in der Gruppe, die dieses Medikament hatten. Und diese Effekte konnten statistisch nicht ausschließlich über die Gewichtsreduktion erklärt werden, sodass man glaubt, dass schon auch für Herz und Kreislauf günstige Effekte sind. Und das ist schon ein Argument, es für diese Personengruppe auch verfügbar zu machen.
Wir können wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Vielen herzlichen Dank für diese, glaube ich, sehr wichtigen Informationen, die Fettwegspritze betreffend zu sagen. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Professor Peter Fasching. Mein Name war Andrea Potschek. Ich bin Vizepräsidentin des Österreichischen Herzfonds. Vielen Dank.
Auf der Website des Österreichischen Herzfonds finden Sie informative Drucksorten, die Sie kostenlos bestellen können. Unsere Website lautet www.herzfonds.at.